Ja. Schönen guten Abend euch allen. Ich weiß nicht, wie ich euch in der Uni hier begrüßt. Eigentlich hi einfach oder hallo oder was. Freue mich hier zu sein. Einige Gesichter kenne ich, viele kenne ich nicht. Ich komme aus der Samaritergemeinde, deswegen ist Spontanität für mich okay. Als der Samariter da unterwegs war, der hat ein anderes Programm. Aber dann kam da eine Not und dann hat er alles zur Seite gelegt und ist dann, hat einen anderen Kurs, also ein anderes Programm hat er dann und einen anderen Weg gegangen, weil da irgendwo eine Not war. Vielleicht ist hier irgendwo eine Not, ich weiß das nicht, aber ich bin gerne hier und freue mich. Den Termin habe ich da verschoben, das geht auch bei uns, das ist kein Problem. Ist auch meine Schuld, im Terminkalender ist wirklich drin, ja. Weil ich schaue zu selten da rein wahrscheinlich. Ja, jedenfalls habe so einiges auch hier gehört von euch, bin sehr beeindruckt von diesem Ort hier. Und ich denke, hier wird das so in der Apostelgeschichte, was sagten die, nach einigen Wochen waren die verhaftet, die zwölf, also die Apostel, einige, und dann sagten die, ihr habt diese Stadt Jerusalem mit dieser Lehre über diesen Jesus ganz überflutet. Also diese Stadt ist ganz überflutet und wollt das Blut dieses Mannes auf uns bringen, jedenfalls. Und dass diese Uni hier überflutet wird mit dem Namen Jesu. Vielleicht, wenn ihr zur Rede gestellt wird, dass ihr diese Worte auch hört. Ihr habt diese Uni hier überflutet mit diesem Namen. Soll auch Kreise ziehen. Interessant, dass durch die Studentenbewegung Erweckung in Kirgisistan angefangen hat. Kirgisistan ist ein muslimisches Land. Kirgisistan, wer weiß, wo das liegt? Bei China da irgendwo? Ja, für viele. Ich bin gerade kurz von da zurückgekommen. Vor zwei Wochen war ich da. Was Gott unter den Moslems tut, das ist gewaltig. Also wer nicht Erweckung unter den Moslems glaubt, muss einfach nach Zentralasien fahren. Jedenfalls, das ist auch hier, das läuft überall. Und die Moslems sind viel offener, als wir denken. Wir waren jetzt auf einer Konferenz, das war eine rein kirgisische Konferenz, vor zwei Wochen. Da war der so ein voller Saal, als der Lobpreis anfing, das lief alles auf Kirgisisch. Und waren auch Missionare von anderen Ländern dabei. Aber meistens waren das Kirgisen. Und der ganze Saal, der fing an zu weinen. Mitten im Lobpreis fing an schlucksen, fing an heulen an, weil der Geist Gottes so rüber kam über die Menschen. Stundenlang haben die Gebet vom Abendbrot vergessen überhaupt. Ich habe mit einem eine Stunde wahrscheinlich gesprochen. Der hat so viele Probleme. Ich wollte ihm so viel erklären und der hat das immer noch nicht begriffen. Er war mit seinem Pastor im Streit und mit allen möglichen Dingen war er unzufrieden und ich habe ihm ermahnt und ihm gezeigt und und scheinbar ging es nicht so richtig rein da. Plötzlich nach dem Lobpreis, voller Tränen, kommt er nach vorne, Gott hat mich berührt, ich fahre nach Hause und wasche meinem Pastor die Füße und alles weiß ich klar. Wow, dachte ich so, das ist das Evangelium, nicht hier rein, das Herz wird berührt vom Heiligen Geist. Und Anfang 90er fing es da. Studenten aus dem Dorf, aus dem Gebiet Narin, die Christen schon waren, die zogen nach Bischkek, das ist die Hauptstadt, und gingen da in die Uni und in die Lehrstellen und wohnten in diese Studentheime, 9-Etagen-Blocks, Studentheime. Und Ländern kamen, von den Dörfern oder von den weiteren Gebieten kamen, die mussten immer ganz hoch wohnen. Also die Privilegierten, die wohnten nach der ersten, zweiten Etage und die mussten immer die laufen. Da war kein Lift oder so, dieser Fahrstuhl. Und da fing Erweckung vom 9. Etage an. Und ich bin da mal in diese Heim reingekommen, die haben alle Baptisten genannt, alle Pfingstler, Charismaten, Christen, jedenfalls, die wussten überhaupt keiner, aber die Regierung, die hatte diesen Namen für alle Religionen außer Orthodox und Moslems, haben diesen Namen. Und der Eingang in dieses, da war auch eine Wache, weil die Jungs da zu den Mädels immer rein wollten und so. Jedenfalls, da war immer eine Wache in diesen Blocks da, Studentenblocks. Und der Durchgangswort oder der Passwort war Baptist. Und dann durfte er rein. Weil da wird keine Unordnung geschehen, wird keiner Wodka trinken, da ist alles okay dann mit ihm. Und von der 9. Etage fing das an. Und die Leute von unten, was feiern die? Die kamen von der Uni nach Hause, die haben Tee aufgestellt, Gitarre, die hatten nichts. Die hatten Gitarre, Lieder alles auswendig, selber gedichtet. Die hatten noch keine Liederbücher überhaupt und dies überhaupt nicht. Und dann haben die einfach gesungen, Lobpreis, Zeugnis und Gesang. Zeugnis und Gesang und Gebet. Mehr nicht. Das Wort hatten sie schon einige Stücke auf Kirgisisch übersetzt. Und die Leute von unten, die dachten, feiern die jeden Tag Geburtstag da oder was? Und da kamen die da auch hin, einfach zu gucken. Und bei Kirgisen ist es so, wenn du heute bei mir bist, dann musst du morgen mich selber einladen. Da haben die da Tee getrunken und nächstes Mal mussten sie bei dich. Und so ging es immer tiefer und tiefer. Nach einem Jahr waren da 30 Zellen in dieser neuen Block. Und dann ging es immer auf andere Gebäude rüber. Die haben in einem Sommer da, an einem Taufest war ich dabei, haben sich 160 Kirgisen getauft. Auf einmal und dann ging es immer weiter. Das war eine Studentenbewegung am Anfang. Auch jetzt noch unter den Studenten ist viel da im Gange. Jedenfalls unter den Moslems ist der Boden viel vorbereiteter, als wir denken. Wir hören von Iran auch einige Nachrichten da. Die Kirgisen, die gehen nach Pakistan, nach Nordchina. Jetzt haben wir auf der Konferenz einige ausgesandt nach Afghanistan. Und die berichten, dass da so eine Offenheit unter den Menschen herrscht. Wenn das doch so ein großer Schild Islam ist, ist das so abschreckend scheinbar. Aber da ist so ein Hunger. Und Gott wird euch auch wahrscheinlich hier in der Uni sehr viele Möglichkeiten zeigen. Ja, was soll ich euch erzählen? Am besten predige ich mit dem, was das Herz voll ist. Ja, das geht im Mund über. Brauchst du keine, was wir vorbereiten, das ist meistens ist nicht durch uns gegangen. Was durch uns gegangen ist, das kommt auch ganz natürlich raus. Ja, das hast du selber gegessen, das schmeckt dir und das kannst du auch weitergeben. Und ich denke, Gott will euch in allen Stücken wachsen lassen, bereichern für diese Aufgaben, die ihr habt hier. Und ihr habt eine riesige Herausforderung. Das ist, wie viele Leute studieren hier? 20.000. Als Arthur mir die Parkplätze zeigte, dachte ich, das ist Wahnsinn, das ist eine ganze Stadt hier. 20.000, Hauber Detmold fast. Und wir haben jetzt die Andreasmesse da, also das ist der Kirmes da im ganzen Stadt da. Und da haben wir so einen Wohnwagen, weil die Samariter haben da, die Nicole, die hat ja so einen Wohnwagen. Und da steht immer ein Wahrsager, steht da, eine Frau da, die versucht dann den Leuten was beizubringen oder was. Und da haben wir gegenüber, da haben wir diesen Wohnwagen hingestellt und haben geschrieben, Wahrheitssager. Und die Leute, die bleiben erstmal stehen. Und dann kapieren sie, ist es die Wahrsager oder ist es Wahrheitssager? Und dann lesen sie erstmal lange. Und da gibt es sehr gute Gespräche. Heute Abend geht es da voll, auch ab jeden Abend stehen sie da. Jedenfalls. In Detmold gibt Gott uns auch eine klare Vision. Gott will da viel Neues schaffen. Hat mit dem Bürgermeister jetzt uns verbunden irgendwie. Wir sind ein Jahr alt und als Gemeinde Samariter und wollen diesen Samariterdienst da in Lippe und in Detmold tun. Ja, könnt ihr auch für uns beten. Jedenfalls. Was mir auf dem Herzen liegt, auch was ich jetzt so richtig in Kirgisistan erlebt habe, die Liebe Christi, die treibt uns. Die Liebe Christi ist der Motto. Die Liebe, außer Liebe, wenn uns außer Liebe was anderes bewegt, dann ist es vor Gott null. Pflichtbewusstsein oder Druck oder noch vieles andere, was uns so manchmal bewegt, was zu tun. Bei Gott zählt nur die Liebe. Alles andere kann verbrennen. Korinther, der Hymn der Liebe, 1. Korinther, wenn wir nochmal reinschauen heute. Und deswegen sagt Jesus, bleibet in mir, das ist unser vielleicht Leitvers heute, bleibet in mir, Johannes 15, und was bedeutet das? Bleibet in mir, das ist der vierte Vers, 15,4. Bleibet in mir und ich in euch. Und dann weiter, 14. Vers sagt er, im 9. Vers, 15,4 und dann der 9. Vers, die letzte Strophe, bleibet in meiner Liebe. Was bedeutet das? Bleibet in mir, bleibet in meiner Liebe. Ja. In Epheser steht das, Paulus sagt in Epheser, zitiere so, der sagt ja, man kann das auch lesen, es ist besser jedenfalls, Epheser 3, 18 sagt er, wir lesen 17, dass Christus durch den Glauben in eure Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt oder eingewurzelt und gegründet seid. Vorher sagt er, dass ihr gegründet seid im inwendigen Menschen. Das ist der 16. Vers. Dass ihr fest gegründet, stark und werdet durch den Geist, durch seinen Geist in dem inwendigen Menschen. Und das heißt gewurzelt, verwurzelt sein in der Liebe. Im Geist, in der Liebe, das ist alles eins. Jesus in mir, in meiner Liebe. Dieser Geist ist in unser Herzen ausgegossen. Die Liebe Christi ist, sagt Paulus, ist in unser Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Deswegen ist das alles eins. Wenn die Jesus sagen, Heiliger Geist sagen, Liebe sagen, dann bedeutet das das Gleiche. Das ist mit unserem Leben wie die Wurzel beim Baum. Also der Baum, der wächst nach innen und nach außen. Der Baum, der wächst unsichtbar und sichtbar. Er wächst unsichtbar in die Erde rein und sichtbar aus der Erde raus. So ist auch mit unserem geistlichen Leben. Wie fängt das an? Mit einer Beziehung zu Jesus, mit einer Herzensübergabe. Plötzlich wurde die Beziehung mit Gott wach, mit Jesus. Wir haben ihn aufgenommen und dann wurde inwendig was, da innen ist was passiert. Wie fängt der Baum an zu wachsen? Nach außen oder nach innen? Nach innen. Erstmal kommen die Wurzeln und dann irgendwann sproßt es auch raus. Also genau ist das auch mit uns. Erst kommt eine Beziehung, erst kommt das im Herzen und das kann nicht unter der Erde bleiben. Früher oder später, das muss rauskommen. Das kommt unbedingt raus. Das Sichtbare wird klar. Aber erst das Unsichtbare. Aus dem Unsichtbaren kommt das Sichtbare. Kennt ihr im Prinzip aus Hebräer? Also so arbeitet Gott. Erst das Unsichtbare und dann das Sichtbare. Und deswegen, das Unsichtbare ist die Fundament oder die Wurzel ist das, was das Sichtbare vorbringt. Und so wollen wir kurz schauen, wie wir uns verwurzeln in dieser Liebe. Dass unsere Wurzeln stark sind, dass unser inwendiger Mensch stark ist. Wie bleiben wir in ihm? Wie ziehen wir die Saft? Wie bleiben wir in ihm? In der Liebe. Vielleicht ist das uns theoretisch klar, aber wie ist das praktisch? In ihm bleiben. Was bedeutet das? Ich schätze mal, ein verliebtes Pärchen. Vielleicht gibt es hier auch. Das ist ein Zeichen. Einen kenne ich mindestens hier. Das ist vielleicht ein kleines Zeichen oder ein kleines Beispiel, wie man in der Liebe bleibt. Vielleicht sieht man sich ein paar Tage nicht. Aber man glaubt, man ist voll überzeugt. Er liebt mich und sie liebt mich. Und er liebt mich. Also die beiden, die bleiben in der Liebe. Wenn sie sich vielleicht einige Tage oder länger nicht sehen. Sie sind voll überzeugt und die haben volles Vertrauen. Das bedeutet, in der Liebe bleiben. Und das erfüllt sie. Sie denken daran. Sie freuen sich an das Wiedersehen. Sie leben in der Liebe. Vielleicht sind sie manchmal beschäftigt mit anderen Dingen, aber das Herz ist immer hellwach. Und ich habe mal ein Pärchen gefragt, wie ist das? Also wie erkennt man, dass du diese Liebe hast oder die erst in dieser ersten Liebe, in dieser brennenden Beziehung lebst? Da habe ich dann so ein Pärchen mal Fragen gestellt. Findest du es, wenn dir dein Freund anruft und sagt, können wir uns kurz treffen, findest du das als eine zusätzliche Belastung? Oder ist das, bist du begeistert? Ja, natürlich, ich lasse alles, komm vorbei, wann es dir passt. Wenn Jesus dich in seine Gemeinschaft ruft, vielleicht mitten im Tag, findest du das eine zusätzliche Belastung oder ist das eine Freude? War das jemals langweilig? Ist die Zeit langweilig, wenn ihr euch verabredet, wenn ihr euch trifft? Nein, die fliegt so schnell vorbei. Ist es langweilig in der Gemeinschaft mit Jesus? Zum Beispiel würde er dich überraschen, zum Beispiel plötzlich auf deinen Arbeitsplatz kommen, mitten auf der Arbeit und dir vorher nichts gesagt zu haben, der will da was dir vorbeibringen oder was dich fragen. Ja, komm plötzlich rein in dein Büro, bist du dann böse überrascht oder freust du dich dann oder schimpfst du, warum hast du mich angerufen, nicht angemeldet? Wenn Jesus heute kommt, bist du dann böse überrascht oder freust du dich? Hey, Halleluja, dass du gekommen bist. Also es gibt viele Merkmale, wo wir sehen, unsere Beziehung zu ihm, wie die funktioniert, wie diese Liebe, wie wir in dieser Liebe leben oder wie wir in dieser Liebe bleiben. Wir bleiben in verschiedenen Dingen. Oft leben wir in den Werten und in den Vorstellungen. Uns ist nicht mal bewusst, in was wir bleiben. Jesus sagt, bleibet in mir. Aber in was ist da für eine Gefahr? Wo bleiben wir sonst? Wir verbleiben in unseren Träumen. Wir verbleiben in unseren Wünschen, in unseren Vorstellungen. Wir verbleiben, ich erkläre das noch, wir verbleiben in Menschen. Wir verbleiben im Erfolg. Jedenfalls, wie erkennt man, in was lebe ich? In was bin ich drin? Zum Beispiel, wenn man uns, ich sage es mal anders, in dem, was, wo wir unsere Bedeutsamkeit schöpfen, wo wir Liebe oder Annahme schöpfen, da sind wir gerne drin. Ich war voll in der Mission. Weil unbewusst durch die Mission wurde ich geschaukelt. Wurde ich so, ich war so begeistert, wenn Leute über die Arbeit in Kirgisistan, über alle möglichen Dinge gehört haben, hören wollten. Da fühlte ich mich wohl. Irgendwie wollte ich ich dachte immer, ich bringe den Menschen diese Missionsanliegen bei. Natürlich auch. Aber unbewusst lebte ich in diesem. Und wenn ich angegriffen wurde oder kritisiert wurde, wenn die Arbeit kritisiert wurde, dann fühlte ich mich verletzt. Und da war ich negativ gestimmt, weil ich in diesen Dingen lebte. Das ist genauso wie zum Beispiel eine Frau, eine Hausfrau, die kocht ein gutes Mittag. Da kommen Gäste und jetzt essen sie zusammen und wird plötzlich das Essen kritisiert. Oder deine Freunde ladest du ein. Und dann hast du für die eine Zeit, eine ganze Stunde genommen, was zu kochen. Und dann wird das Essen kritisiert. Wie empfindest du dann? Geht's dir dann gut oder bist du dann okay, locker? Oder bist du dann gekratzt? Dich haben sie ja nicht angegriffen. Das Essen wurde ja kritisiert. Warum fühlst du dich verletzt? Weil du lebst in diesem. Zum Beispiel deine Arbeit oder dein Dienst wird kritisiert. Vielleicht sagen negative Dinge darauf. Oder ein Musiker, der macht ein Konzert und da wird dieser Konzert kritisiert. Also und der fühlt sich angegriffen. Seine Musik war schlecht. Keiner hat gesagt, du bist schlecht. Oder tausend Dinge. Die Eltern, da wird das Kind über das Kind negativ gesprochen. Und die Eltern sind Feuer und Flamme. Warum? Das ist genauso wie zum Beispiel ein Junge, der ging in die Schule und hatte Weintrauben in der Tasche und wollte die dann irgendwo eine Pause essen, hat von die vergessen in seiner Jacke und hat dann Fußball gespielt. Und dann kam ein kräftiger Ball und der triff die Tasche. Er traf nicht die Weintrauben, er traf die Tasche. Aber da war alles Matsch. Weil die Weintrauben da waren, wurden sie auch angegriffen. Guck mal, ich habe hier so ein Bild. Das ist ein Konvert. Kann ich da einen Stift legen, bis ich einen Stift habe? Das ist ein Konvert. Hier können wir alles Mögliche draufschreiben. Schreibe Erfolg. Erfolg. In was leben noch Menschen? Zum Beispiel, was ist ihnen sehr wichtig? Noten, ja? Noten? Oder wie heißt das in Uni? Vielleicht die Noten? Vielleicht,
doch. Ja? Genau richtig. Noten, Hausarbeit.
Ich kenne viele Jugendliche zum Beispiel, die sehr großen Wert legen, ja, habe ich einen Freund, habe ich eine Freundin, wenn nicht, also dann bin ich nicht so unbedingt wertvoll in meinen Augen, der fühlen sich irgendwie benachteiligt. Es gibt Dinge, wo Menschen zum Beispiel wegen Geld in materiellen Dingen ihren Wert oder ihre Wichtigkeit suchen,
Wenn du kein Geld hast, materiell dir schlecht geht, Gesundheit, ja? Worin leben Menschen noch so drin? Freund, Freundin, Mann, Frau.
Es gibt alle möglichen Dinge. Da mauert ein, ich arbeite auf dem Bau jetzt im Moment, und da mauert einer und versucht das Beste zu geben, und da kommt der andere und sagt, das muss ja abreißen. Das ist nun zum Abreißen. Das ist ja Wahnsinn. Also, und der ist voll verletzt, der spricht den ganzen Mittagpause nicht. Man hat die Wand kritisiert und der fühlt sich so verletzt. Also, du weißt jetzt Bescheid von deinem Konvert. Ich weiß nicht, in was du lebst, aber das bist du. Ja? Und das ist das, worin du lebst. Erfolg. Jetzt hast du Misserfolg. Jetzt hast du schlechte Noten. Jetzt geht es dir zu Hause. Also deine Eltern, die sind nicht nett. Oder und du wirst angegriffen, du wirst kritisiert. Du wirst einfach deine Arbeit wird kritisiert. Dein Aussehen wird kritisiert. Oder wird angegriffen. Irgendwas wird angegriffen. Aber weil du in diesem lebst, siehst du auch so aus. Jesus sagt, bleibet in mir. Habt ihr hier irgendwelchen... Ja, hier. Kann mit dem Fuß trampeln, das bleibt immer noch heile. Jesus sagt, bleibet in mir. Kann euch keiner angreifen. Das ist zu hart. Da beißt man nur sich die Zähne aus. Aber man kann dich nicht angreifen. Wie denkt ihr? Wurdet ihr mal angegriffen? Natürlich. Wurdet ihr mal verletzt? Wie denkt ihr, war Jesus mal angegriffen? Heftig. Heftig war der angegriffen. War er mal verletzt? Denkt mal gut nach. War Jesus mal verletzt? War er bitter? War er beleidigt? Wurde heftig angegriffen. Einmal haben sie ihm gesagt, du machst deine Wunder mit dem Teufel, also mit der Kraft des Teufels. Das war sehr, sehr heftig. Und er sagte nur, hey, ihr greift nicht mich an. Wer mich kratzt, ihr verunehrt mich. Ihr beschimpft mich oder ihr zieht mich in den Dreck. Aber ich suche nicht meine Ehre, sondern der, der mich gesandt hat. Und wer sich an mich vergreift, der vergreift nicht an mich, sondern an dem, der mich gesandt hat. Er war im Vater und der Vater in ihm. Das war das Geheimnis, warum er nie verletzt wurde. Weil er hat nie in Vorstellungen gelebt und in Wünschen. Ich kenne Frauen, das war in unserer Ehe nicht besser. Meine Frau hatte Vorstellungen von, das hat jedes Mädel, die träumt von irgendetwas, die träumt von einer Ehe, Traumehe, okay, nee, ein bisschen runter, aber die hat doch ihre klare Vorstellung, das und so, das ist mir unwahrscheinlich wichtig, dass für meine Frau war das, mein Mann, der liebt mich, wann er für mich Zeit hat. Könnt ihr vorstellen, was das für ein Missionar bedeutet? Das ist ein Albtraum für meine Frau. Die sagte mir, wenn du mit deiner Mission verheiratet würdest, würdest du glücklicher sein und ich auch wahrscheinlich. Jedenfalls, diese Vorstellungen, das ist sowas von leicht, wie der Teufel da kann angreifen. Wenn du in deinen Vorstellungen und Träumen lebst, dem ist das so und dann kann er das alles ruinieren. Auch der Mann, der zum Beispiel, ich kenne Männer, die haben geträumt, die haben ihrer Frau, ihrer Freundin alles versprochen vor der Hochzeit und er wollte ein Business machen, er wollte Geschäfte machen, er wollte Geld verdienen, die haben alle möglichen Dinge schon geträumt und geplant. Es hat nicht geklappt. Er ist pleite gegangen. Oder konnte das nicht umsetzen. Also seine Pläne. Er ist deprimiert. Er will nichts mehr tun. Ihm ist alles egal. Er ist voll in Depressionen. Warum? Weil er in diesem lebte. Und jetzt wurde das angegriffen. Und er ist voll verletzt und sogar niedergeschmettert. Warum? Warum ist das so leicht? Wenn wir in Menschen oder in Umständen leben oder verbleiben, ich sage da nochmal, wiederholen, dass der Teufel, der kann immer Menschen manipulieren, damit er uns verletzen kann. Der kann immer Umstände manipulieren, damit er uns verletzen kann und uns runterreißen kann, angreifen kann. Auch in der Gemeinde, es gibt so viel Fleisch in der Gemeinde. Und da kann ich auch so, ich habe so viel erlebt, wo Menschen begeistert angefangen haben, aber sie blieben nicht in Jesus, sondern in der Gemeinde. Die haben sich zum Christentum, zu dem netten Christen bekehrt. Und das ist nur eine Frage der Zeit, wo sie verletzt werden. Einer sagte mir, so wie diese Christen mit mir umgegangen sind, sind meine ungläubigen Freunde noch nie, haben die mich so behandelt, also so fallen lassen. Jedenfalls, der Teufel hat genug Stoff und Munition, uns anzugreifen. Es gibt nur einen Ort. Hier. Ein Ort. In ihm. Und Gott sagt, zu den Jüngern sagte Jesus, so wie ich im Vater bleibe und ich in seiner Liebe bleibe, so bleibt ihr auch in meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Das bedeutet, dass wir erkennen, was unser wirklicher Wert ist, wie wir abgeschätzt sind. Unser Wert hängt nicht davon ab, was wir tun oder kennen oder sind vor den Augen der Menschen, sondern was Gott über uns denkt. Das ist unsere wahre Bedeutung. Und wir bleiben in seiner Liebe, wenn wir das einmal in unserem Herzen aufgenommen haben. Das ist wichtig, was Gott über mich denkt. Diese waren im Erfolg sehr begeistert für ihren Erfolg. Die lebten im Erfolg, die Jünger. Die sagten, hey, die bösen Geister, die sind uns untertan. So eine Autorität, die unsichtbare Welt, die achtet auf uns. Also wenn wir da in die Dörfer gehen, dann wissen die Dämonen und weiß der Teufel, wer da kommt. Also die hören aufs Wort, Jesus, wow. Und Jesus sagt, hey, das ist keine Bleibe hier. Freut euch, dass euer Name, nicht eure Werke im Himmel geschrieben sind, sondern euer Name im Himmel geschrieben ist. Hey, hast du einen Namen bekommen? Jeder hat einen Namen bekommen. Hast du was getan dafür, dass du einen Namen bekommst? Hast du überhaupt etwas getan, damit du geboren wurdest? Dein Name ist da geschrieben. Freu dich, dass dein Name, nicht deine Werke, nicht deine Versagen, nicht dein Erfolg, dein Name ist da geschrieben. Und er sagte ihnen, das ist der wahre Grund. Lebt nicht im Erfolg. Morgen kann was missgeschehen. Dann seid ihr voll auf dem Boden. Und in dieser Vollmacht, auch in der Vollmacht zu leben, ist falsch. Auch in der Vollmacht zu leben, ist auch gefährlich sogar. In Geistesgaben zu leben, ist gefährlich. Das ist wunderbar, geistliche Gaben zu haben. Sie einzusetzen für Jesus. Aber in dem Leben dürfen wir nicht, in nichts außer Jesus. Diese Jünger, die waren mal unterwegs und dann sagten sie, hey, jetzt ist aber dran zu handeln, Jesus. Jetzt werden wir mal befehlen und dann soll mal Feuer fallen, dass diese Verrückten hier, die uns nicht aufnehmen wollten, dass diese Dörfer, die wollten da ein paar Dörfer verbrennen. Weil sie wussten, dass sie Vollmacht haben. Und Jesus, stopp, wisst ihr nicht, welche Geisteskinder ihr seid? Also stopp jetzt, ja. Die lebten im Erfolg, die lebten in dieser Vollmacht. Und die haben die kaum fast missbraucht jetzt. Jesus sagt, das ist nicht der Ort, in dem ihr bleiben sollt. Bleibet in mir. Was bedeutet das, in der Liebe des Vaters zu bleiben? Dass er dich liebt, weil es dich gibt. Gott hat Milliarden und Milliarden von Sterne und von Galaxien und alles Mögliche. Der hat Milliarden von verschiedenen Sternen im Kosmos, aber er hat nur eine Erde. In diesen ganzen Milliarden hat er nur eine einzige Erde. Wie Sand am Meer, aber keine noch eine Erde, so wie unsere Erde ist. Gott hat über sechs Milliarden Menschen auf der Welt, aber er hat nur einen dich. Es gibt wirklich keinen anderen wie du. Es gibt keine Kopie von dich und von mich. Und deswegen sind wir so wertvoll. Gott hat keinen Ersatz für uns. So wie die Mutter, die vielleicht 12 Kinder hat und dann sagst du, ja, du hast ja viel zu viel. Gib mal einige weg. Merkst ja nicht mal. So denken Christen. Ja, Gott merkt nicht mal, ob es mich gibt oder nicht. Wenn die Mutter das merkt, meinst du, Gott merkt das nicht? Deine Bedeutsamkeit ist, weil du einmalig bist. Und ich auch. Und deswegen will er unbedingt dich haben und mich haben. Er legt so einen Wert auf uns, dass es uns nicht mal, wir ahnen nicht mal. Haben nicht mal geträumt, wie wertvoll in Gottes Augen wir sind. Kein Mensch hat uns jemals so geschätzt, auch wir uns selber nicht, wie Gott. Wenn du in dieser Liebe bleibst, dann kann dich keiner erheben. Wenn dich jemand wirklich sehr, sehr lobt, dann sagst du, hey, du hast keine Ahnung, wie viel ich wert bin. Und wenn dich jemand erniedrigt, dann sagst du auch, tut mir leid für dich. Aber du bist dann überhaupt nicht verletzt, weil du weißt, in wem du bist und wer dich abgeschätzt hat. Du bleibst in ihm. Jesus wusste ganz genau, wer er für den Vater ist. Der einzig geliebte Sohn. Der hat sich nie sogar auf seine Messias-Rolle gesetzt. Der wurde oft als Messias verworfen. Du bist kein Messias. Wenn er würde darauf setzen, würde er oft verletzt sein. Er war immer über die Situation. Einmal wollte Pilatus ihn fertig machen. Er sagte ihm, warum schweigst du? Die greifen dich so hart dich an und du redest nichts. Und jetzt stehst du vor mir und ich kann entscheiden jetzt, leben oder sterben. Also dein Leben ist in meiner Hand jetzt. Und er sagt Jesus ihm, weißt du, du könntest mit mir überhaupt nichts machen, wenn für diese Stunde dir nicht von oben das gegeben würde. Wow. Da war Pilatus platt. Er merkte, er ist ein kleines Rädchen in einer großen, irgendwelchem Getriebe. Er ist nur ein kleines Rad. Und irgendwas passiert hier, überhaupt keine Ahnung hat. Und er ist jetzt für ein paar Stunden hier etwas. Also, Jesus hat ihm gesagt, weißt du, über diese Situation steht mein Vater. Dir ist jetzt von oben das gegeben. Tu das ruhig. Und wenn dich jemand wirklich kreuzigen will oder verletzen will, dann kannst du immer sagen, hey, auch der Pastor kann dich kreuzigen. Auch dein, jedenfalls jemand von euch, der, jedenfalls, da kannst du immer ruhig sein. Sagst du, ich weiß, mein Vater für diese Station hat er dich auf meinen Weg gestellt. Du bleibst in ihm und du kannst über die Situation, über Umstände herrschen. Wenn du auch selber verhaftet bist wie Jesus. Aber er herrscht über die ganze Situation. In ihm bleiben bedeutet, nie an seiner Liebe zweifeln. Überhaupt, das ist der Eckstein unseres Baus, geistliches Baus. Die Liebe Christi. In der müssen wir verwurzelt sein. Sonst werden wir kein geistliches Wachstum haben, kein richtiges. Wir werden immer hoch und runter. 10 Jahre habe ich so gelebt. 10 Jahre. Die Offenbarung, dass ich von Gott geliebt bin, einfach, weil ich sein Kind bin, ohne mein Versagen, das hat mich so von Kraft gegeben. Mein geistliches Wachstum fing so richtig an, nach 10 Jahren, als ich diese Erkenntnis bekam, dass ich in Gottes Liebe bleiben kann, weil ich sein Kind bin. Egal, was ich tue oder nicht tue. In seiner Liebe bleiben. Ein Kind bleibt in der Liebe der Mutter. Ein Kind bekommt am Anfang, wenn er geboren wird, eine große Liebe, Portion der Liebe. Ein neugeborener Christ, der bekommt erstmal eine große Portion der Liebe. Dieses Baby, wenn es geboren wird, dieses Baby kann nichts falsch machen. Wenn es voll bescheißt sich, dann ist es alles okay. Das funktioniert alles, sagt die Mutter. Also. Da hat die Mutter ihm gefüttert und dann bekotzt er seine Mutter selber. Ja. Und dann ist sie glücklich, ob es quasi ganz dreckig ist. Es funktioniert alles. Also das Kind kann am Anfang überhaupt nichts falsch machen. Alles, was das macht, ist richtig. Und er wächst mit einer großen Portion der Liebe auf. Er ist überhaupt nicht unsicher. Vielleicht mache ich was falsch. Wenn du zu Jesus kommst, weißt du, du bist sein Kind, du kannst überhaupt nichts falsch machen. In dieser Liebe müssen wir verwurzelt sein. Und dann wächst das Kind so auf, das erste Jahr, vielleicht ein Jahr oder ein halbes Jahr jedenfalls, kriegt er überhaupt noch keine Erziehung in dem Sinne, dass er Schläge bekommt oder so, ja? Haben noch keine Mutter gesehen, die das Kind bestraft, wenn das Kind sie bepinkelt oder so. Und dann wächst in diesem Kind ein Fundament auf. Ihr könnt euch selber prüfen. Die Beziehung zu eurer Mutter oder Vater. Okay, menschliche Beziehung kann auch gebrochen sein. Aber ich will den Prinzip sagen, wie in der Liebe verwurzelt sein. Das Kind wird verwurzelt in der Liebe. Und wenn es dann aufwächst, mit 2, 3 Jahren, kriegt es manchmal auch Schläge, wenn es nicht gehorcht. Ja? Und dann habe ich mal so ein Bild gesehen, habt ihr alle gesehen. Da kommt eine Mutter aus dem Hause, sie bringt das Kind zum Kindergarten. Und das Kind weint, weil die Mutter das bestraft hat. Wahrscheinlich zu Hause hat die Mutter ihm ein paar Schläge gegeben oder vielleicht nur mit ihm ein bisschen härter gesprochen oder einen Klaps gegeben. Und jetzt weint das Kind und hält sich an die Mutter und geht raus und heult dann noch. Und jetzt kommt eine nette Tante entgegen und sagt, hey, du netter Junge, komm doch zu mir. Ich habe hier Schokolade für dich. Deine Mutter, die schlägt dich. Die ist nicht lieb zu dir. Komm zu mir. Was macht das Kind? Es drückt sich an seine Mutter. Ich kenne diese Tante nicht. Diese Tante ist mir fremd. Keine Schokolade wird das Kind ablenken. Da hält sie, meine Mama. Deine Mama hat dich gerade geschlagen oder gerade geschimpft. Meine Mama. Das ist meine Mama. Ich habe Kinder getroffen, wo die Mutter Alkoholiker ist und sie überhaupt sich nicht gekümmert hat für die Kinder. Und die wollten wir zum Heim nehmen in Kirgisistan, in den Kinderheim. Die haben geschrien wie am Spieß. Diese Mutter, diese 3, 4-jährige Kinder, die haben nur Elend erlebt, aber die wollten von der Mutter nicht weg. Das ist, was ich damit sagen will, verwurzelt in der Liebe. So sind unsere Wurzeln in ihm, dass er uns liebt ohne jegliche Bedingung. Das ist eine bedingungslose Liebe. Und die Eltern sind ein kleiner Schatten davon, was das Vaterherz Gottes für uns hat. Welche Liebe. Und so erkennen wir, dass wir in dieser Liebe fest gewurzelt sind, wenn wir in Versuchungen kommen. Also, wenn wir angegriffen werden. Oder wenn wir auch manchmal in Erziehung kommen. Also, Gott nimmt auch uns in Zucht, in Erziehung. Aber in dieser Liebe bleiben, das ist sowas Herrliches. Ich will vielleicht mit einem Beispiel noch, könnt ihr das vielleicht nachvollziehen ein bisschen, als ich im Militärdienst diente, in Russland war das, sowjetische Zeit noch, als wir nach Hause gingen, nach 2 Jahren, waren wir 2 Jahre im Militärdienst ohne Urlaub, auch noch nicht, 2 Jahre Mutter nicht gesehen. Wir waren so glücklich, dann rauszugehen da. Und wir haben uns schon vor ein halbes Jahr alles vorbereitet. Unsere Paradka hieß es, also das sind unsere Kleider. Unsere Ausgehkleidung, die war so von allen möglichen Ordens und allen möglichen Medaillen hier und allen möglichen Dingen vollgestopft. Und dann waren die Jungs sowas von, die hatten sich selber Medaillen gebastelt, die es nie gab. Die haben Sportgewinne und alles mögliche. Jedenfalls, wenn sie nach Hause kamen, für die Zeit damals war das unwahrscheinlich so begehrt. Ja? Aber da kam ein Ort, ein Punkt, wenn sie nach Hause kamen, da war die Mutter da. Das war der letzte Punkt. Und da war Schluss mit diesem ganzen Prahlen, mit diesem Angeben. Die Mutter hatte keine Ahnung von diesen Stücken da. Die wusste nicht, wozu, was das bedeutet überhaupt. Und die sagte dann, André, nimm das Ganze weg, zieh das aus. Das hindert mich, dich an meine Brust zu drücken, mich zu umarmen. Das stört mich, dich zu umarmen. Da merkte ich, war ich wirklich falsch mit diesem allem dran. Die Mutter, die wollte mich haben. Die hat sich auf mich gefreut. Weißt du, wenn wir dort ankommen, wenn wir dorthin gehen, auch wenn wir zu Gott überhaupt, wenn wir im Gebet zu ihm kommen, er versteht das alles überhaupt nicht. Alles, was wir uns da angeheftet haben, unsere ganze Ordnung, unsere ganze dreimal Pastor, fünfmal Evangelist oder wer weiß, Apostel, dreimal gesalbter Apostel, weißt du, du bist doch immer ein Kind bei ihm, ja? Und diese ganze Ordens hat für ihn keine Bedeutung. Hat mich mal wahrscheinlich, diese Begriffe versteht er mal wahrscheinlich. Das, ich meine jetzt, mit was wir angeben, ja? Das macht nicht unser Wert vor Gott. Das macht nicht unser Wert vor Gott. Wir kennen sein Herz noch nicht. Wenn wir etwas denken, wenn wir denken, dass etwas uns wertvoll macht vor ihm. Wenn wir uns in diesen Konverten befinden, dann werden wir ganz leichte Beute für den Teufel. Aber wenn wir in seiner Liebe bleiben, da können wir auch reagieren, wenn wir ganz negativ behandelt werden. Da kommt diese Liebesseiten immer raus, also Korinther, dieser Liebeshymn in Korinther. Ich würde, dass wir uns jetzt ein bisschen das Lebendige vor den Augen stellen. Arthur, will ich bitten, komm mal nach vorne. Lies mal diese, in welcher Liebe wir bleiben sollen. Oder in welcher Liebe meint Jesus, dass wir in ihm bleiben, in seiner Liebe. Lies mal diese Liebeserklärung Gottes.
Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, die Liebe bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Ja, so, ja, das war's. Die Liebe hört niemals auf.
Ich würde jetzt bitten, 15 Eigenschaften der Liebe. Ich brauche 15 Menschen, 15 Leute, dass sie nach vorne kommen. Lies mal die ersten. Das erste.
Die Liebe ist langmütig.
Die Liebe ist langmütig. Wer würde langmütig jetzt nach vorne kommen? Kommt jemand? Egal, ich brauche sowieso 15 Minuten. Aber du musst deine Eigenschaft behalten jetzt, ja? Langmütig, nicht vergessen, ja? Sag mal, langmütig, dreimal wiederholen, dass du nicht vergisst. Weiter.
Gütig.
Gütig. Langmütig, gütig. Gütig, komm. Gütig, behalte, gütig. Gütig, langmütig, gütig.
Die Liebe beneidet nicht.
Ohne Neid, also beneidet nicht. Also jetzt will ich nicht eure physische Eigenschaften haben oder eure Charaktereigenschaften, das hat nichts zu tun damit. Also du beneidest keinen, also du beneidest nicht. Ja? Die Liebe?
Prahlt nicht.
Prahlt nicht. Behalte deine Eigenschaft, prahlt nicht. So.
Sie bläht sich nicht auf.
Bläht sich nicht auf. Hört ihr noch was an? Bläht sich nicht auf. Kommt einfach nach vorne. Bläht sich nicht auf. Nochmal.
Sie ist nicht unanständig.
Nicht unanständig. Bläht sich nicht auf, behalte.
Ja, ja.
Ist egal. Ganz egal. Das hat ja nichts mit unserem Charakter zu tun. Was sind
sie? Sie sucht nicht das Ihre.
Sie sucht nicht das Ihre. Einfach hier nach vorne. Fangen wir hier an. Sie sucht nicht das Ihre.
Sie lässt sich nicht erbittern.
Sie lässt sich nicht erbittern. Sie lässt sich nicht erbittern. Ja. Einfach raus. Aber behaltet, es ist wichtig, dass ihr euren Namen behaltet. Sie lässt sich nicht erbittern, ja?
Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit.
Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Kommt hier. Sie freut sich nicht, also keine Freude an der Ungerechtigkeit. Behaltet diesen Namen.
Sie rechnet das Böse nicht zu.
Das Böse rechnet sie nicht zu. Also das Böse rechnen sie nicht zu. Komm einfach, ne? Ist egal. Ihr braucht nichts zu tun, keine Angst. So, weiter.
Sie freut sich an der Wahrheit.
Freut sich an der Wahrheit. Kommt einfach, ja. Freut sich an der Wahrheit. Aber behaltet euren Namen, ja? Freut sich an der Wahrheit.
Sie erträgt alles.
Sie erträgt alles. Kennt ihr auch euren Namen? Ja? Okay. Erträgt alles. So.
Sie glaubt alles.
Paul, komm mal her.
Paul glaubt alles.
Du glaubst alles, oder? Ja.
Merke dein Dings, Paul.
Ja, du glaubst alles.
So. Sie hofft alles.
Sie hofft alles, ja.
Sie erduldet alles.
Sie erduldet alles.
So. Und die Liebe hört niemals auf.
Nee, das reicht. Jetzt 15, ja? Also, das sind 15 Eigenschaften. Aber ihr müsst hier nach vorne zu mir kommen, ein bisschen näher. Kommt hier ein bisschen näher. So, jetzt bin ich als Christ, ja, angegriffen. Jetzt brauche ich Geduld. Wer ist Geduld? Langmut? Jetzt werde ich betrogen. Aber die Liebe glaubt. Das bin ich eine Eigenschaft. Aber wie ist es bei Gott?
Ja, du brauchst ein bisschen Glauben.
Aber wie ist es? Diese Liebe ist ja komplett ausgegossen durch den Heiligen Geist in mein Herz. Und jetzt brauche ich eine Eigenschaft. Aber habe ich die überhaupt? Oder muss ich jetzt bitten, Gott, gib mir Liebe, gib mir Geduld und gib mir Glaube jetzt an alles. Ich würde mal sagen, sprich mal laut jetzt jeder seinen Namen. 1, 2, 3.
Bläht sich nicht auf, 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 bläht sich nicht
auf. Das wohnt alles in mir. Amen.
Amen.
Nicht eine Eigenschaft, das ist dieser ganze Chor wohnt in mir. Und in dieser Liebe soll ich bleiben. Mach mal einen Kreis. Ganz engen Kreis. So. Ich nehme mal so den. In dieser Liebe soll ich bleiben. Also, sieht ihr mich? Ein bisschen enger. Ein bisschen enger. Keiner sieht mich?
Nein.
Von da. Also, in dieser Liebe verbleibe hier. Und jetzt werde ich plötzlich angegriffen. Da kommt jemand und will mich angreifen. Lass ihn nicht durch. Halt dich fest. Lesen. Der hat keine Möglichkeit. Ja. Aber wenn ich rausgehe, oh, dann packt er mich. Da werde ich verletzt. Aber ich muss wieder neben bleiben. So. Jetzt greift er mich wieder an, aber ich versuche, jemanden zu schicken. Wer ist? Geduldig, Geduld, Langmut hier. Und dann rechnet das Böse nicht zu. Ja, kommt ihr beide. Und jetzt will ich euch schicken zu diesem Mann da, der mich angreifen will. Ihr müsst ihn mal an die Hände packen, also ihn abführen. Führt ihn mal ab da. Er muss sich ergeben, ja, so. Jetzt ergibt er sich. Jetzt, also, so. Und so funktioniert das, dass ich in der Liebe bleibe und jede Eigenschaft, bei jeder Gelegenheit, kommt die richtige Eigenschaft und begegnet meinen Feind oder begegnet diese Situation. Und so lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und ich in ihm, also nicht ich mehr, sondern er lebt. Also das ist jetzt ein bisschen so eine veranschauliches Bild. Aber wiederholt, sagt jeder euren Namen, wenn ihr euch hinsitzt. Behaltet euren Namen. Ja, noch? Ja, die Liebe. Freut an der Wahrheit. Glaubt alles. Trägt alles. Beneidet nichts. Weiter. Ja, nur unanständig. Sucht ihr das ihre? Sie prahlt nicht. Weiter, noch die letzten. Ja, Amen.
Langmut.
Bläst sie nicht auf. Bisschen Abwechslung so. Damit ihr könnt euch das noch besser ausmalen. Ja? Dass wir geschützt sind in ihm. Und dieser Schutz, der ist in unserer inwendigen Einstellung. Wenn wir in dieser Liebe bleiben, dann kann der Teufel uns nicht angreifen. Wenn wir in diesen Konverten bleiben, ich würde mit einem Beispiel mal das erklären. In Kirgisistan, da gibt es manche, oder meistens sind da die Hofe, also wo die Leute wohnen, der Hof ist so abgezaunt mit einem Zaun, mit einem Huhn, und das ist dann ein bissiger Hund. Also die Hunde sind da nicht einfach um Gassi gehen, die Hunde sind um zu bewachen da. Und meistens sind die dann auf eine Kette angebunden, ja, und wer da reinkommt, der klopft erstmal, und wenn der Hund da bellt, dann guckt er, er ist angebunden, dann kann er mal reingehen, und er bellt dann und schreit dann, manchmal versucht er anzugreifen, aber du gehst jetzt in diesen Hof rein zum Beispiel und siehst, der Hund, der große Hund liegt da, und der ist schon ganz nervös. und kann dich jetzt jede Minute angreifen. Aber du siehst, er ist mit einer großen, starken Kette angebunden. Und du hast scheinbar Vertrauen. Also kann ja mit nichts passieren, er ist angebunden. Und plötzlich, du gehst rein im Hof und plötzlich, ist schon oft passiert so, dass der Hund dann aufspringt und in einer Minute, in einer Sekunde ist er, greift dich an und beißt dich. Und du denkst, hey, er ist ja angebunden. Weil du, der ist angebunden. Aber du kamst auf das Territorium, was erreichbar ist. Die Länge der Kette erlaubt ihm, dich anzugreifen. Weil du auf sein Territorium gekommen bist, wo die Kette reicht. Die Kette ist lang genug, um dich zu packen. Du musst auf einen sicheren Abstand gehen, wo die Kette, die Länge der Kette nicht reicht. Und da kann er dich nicht angreifen. Aber weil du auf sein Territorium, erreichbares Territorium gekommen bist, wurdest du gebissen. Und das ist alles außer Jesus und seiner Liebe, ist ein Territorium, wo der Feind ohne weiteres, dieser bissige Hund, uns angreifen und beißen kann. Das ist das Territorium, was für ihn erreichbar ist. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, wieso hat Gott uns nicht beschützt? Wieso ist das mir passiert? Wieso ist der so, warum hat er mich so behandelt? Diese Fragen, die zeigen alle von einem falschen Platz. Wir schimpfen mit Menschen, wir schimpfen mit Gott, warum er diese Umstände so geschaffen hat oder warum hat er dann da nicht gewacht hat oder nicht gesorgt hat. Aber eigentlich ist das alles ein Zeichen, du warst am falschen Ort. Und deswegen konnte der Satan dich angreifen. Kennt ihr diese Geschichte von Hiob? Er wurde getestet, in was er bleibt. Der Satan sagt, er ist in seinem Erfolg, er lebt in seinem Erfolg. Nimm ihm seinen Erfolg, dann wird er so aussehen. Knück mal seinen Erfolg, dann wird er auch so aussehen wie dieser Konvert hier. Gott sagt, okay, mach das. Sein Reichtum erstmal, sein Geld, greif das an. Dann war das in einem Moment alles verknückt. Aber Hiob war nicht drin. Das hat Gott gesehen, hat Gott gesagt, siehst du, wie er aussieht? Ja, sieht nett aus, ja. Aber der ist in einem anderen Konvert. Also seine Kinder, seine Familie, seine Ehe, seine Familie. Okay, versuch mal. Versucht er auch nicht. Dann war noch seine Gesundheit. Versucht er wirklich zu knicken, ja. Die schlimmste, außer den schlimmsten Aussatz. Er war voll in Jesus, in Gott. Er hat sich nicht, der wurde nicht verknickt. Er hat eine heftige Versuchung erlebt. Dann war die Ehefrau die einzige Unterstützung, die letzte vielleicht Unterstützung. Ja? Und die sagt ihm, du, hör auf zu glauben, verfluch Gott und stirb. Und da war der Konvert der ganz engsten vertrauten Person geknickt. Und er bleibt, sagt, hey, du redest wie eine von Ehren. Also wie können wir von Gott das Gute annehmen und das Schlechte nicht? Er blieb ganz fest und nicht verknickt. Und dann hat er noch seine Freunde alle gegen ihn gestimmt. Die kamen alle und nicht um zu unterstützen, sondern um ihm da ja zu kritisieren. Er hat jedenfalls keine Ermutigung von den Freunden erlebt. Der Konvert hat er auch verknickt. Aber er hat sich nicht verletzen lassen, weil er in Gott war. Er sagte, er ist mein Richter. Bei ihm bin ich. Er wird alles rausführen. Bei ihm bin ich sicher. Er wird das früher oder später rausführen. Und so blieb er heile. Ob zwar die ganze Welt zusammengebrochen war, seine wirklich ganze Welt zusammengebrochen war. Ich glaube nicht, dass Gott uns auf diese Art und Weise so hart mit allem prüfen wird. Aber ab und zu kann immer was passieren und dann sind wir pleite. Ich gehe mal noch zurück zu diesem Bild von der Mutter, wie wertvoll sie in seinen Augen sind, von der Mutter, die ihren Sohn begegnet. Wisst ihr, das Vaterherz Gottes ist das Herz von einer Mutter oder Vater auf Erden ist ein kleiner Schatten, wie ich gesagt habe, von dem Vaterherz Gottes. Und das ist schon aber ein sehr gutes, anschauliches Bild. Da kam der Präsident von Kirgisistan zu seiner Mutter im Dorf. Er kommt aus einem Dorf, seine Mutter wohnt da. Sie sagte, ich verlasse dieses Dorf nicht. Meine Vorfahren lebten hier und sie leben da mit der ganzen Sippe. Und er kam zu Besuch. Da war ein Aufwand von Polizei und von allen möglichen Dingen. Das ganze Dorf Und die ganze Gegend sprach, der Präsident kommt. Aber als er nach Hause kam, in seinen Hof reinkam, Menulumgelit, sagt sie. Auf Kirgisisch heißt das, mein kleiner Sohn ist gekommen. Der war der Jüngste. Mein kleiner Sohn ist gekommen. Für die Mutter war das kein Präsident. Du kannst dreimal Präsident sein. Die Mutter ist ja immer noch ein Sohn. Du kannst alles Mögliche für die Menschen sein, aber bei der Mutter bist du immer noch der Sohn. So sind wir vor Gott. Wir kommen als Söhne und Töchter zu ihm. Wir können uns anlehnen, immer an das Vaterherz Gottes. Auch für den Verbrecher. Vielleicht ist er ein Mörder, ein letzter Verbrecher. Vielleicht hat er keinen Menschen mehr auf der Welt, der ihn noch als ein Mensch vielleicht akzeptiert. Aber wenn er zu seiner Mutter kommt, die Mutter sieht nicht den Verbrecher. Das Dorf spricht von dem Verbrecher, der nach Hause gekommen ist. Die Mutter sagt, mein Sohn ist gekommen, mein lieber Sohn. Du kannst 100-mal verbrochen haben. Bei Gott bist du noch immer der lieber Sohn. Der wird dich reinigen, der wird dich waschen, der wird dich wieder vergeben, der wird dich annehmen. Aber du bist auf deiner Stellung, weil dein Name einmal im Buch des Lebens geschrieben ist, weil du einmal geboren warst von Gott, bist du an sein Herz gewachsen. Und du kannst mit jedem Versagen zu ihm kommen. Du brauchst dich überhaupt nicht verstecken, weil das Vaterherz Gottes ist immer offen für uns, um unsere Wunden zu heilen und uns in sein Herz einzuschließen, wie er Jesus eingeschlossen hat. Er sagt, bleibet in der Liebe, in meiner Liebe, so wie ich im Vaterliebe bleibe. Weil der Vater liebt euch. Er sagt in Johannes 17, mein Vater liebt euch, bleibet in seiner Liebe. Und dieses Beispiel, wie das Kind in der Liebe der Mutter bleibt. Auch jetzt zum Beispiel, viele von euch, die wissen, wenn du nach Hause kommst, du hast vielleicht wochenlang schon deine Mutter nicht gesehen. Aber du weißt, wenn du nach Hause kommst, die liebt dich beständig. Nicht, weil du gute oder schlechte Noten bringst. Die liebt dich, weil du da bist. Und so ist auch Gott. Die Liebe des Vaters, wenn wir in dieser Liebe gewurzelt sind, dann können wir wachsen. Weißt du, was uns am meisten wachsen verhindert, den Wachstum verhindert? Unsere Verletzungen. Unser Misstrauen. Unser zu stark orientierte horizontale Ebene. Dass wir auf horizontale Ebene so stark orientiert sind. Was Menschen über uns denken, was Menschen uns antun, wie Menschen uns akzeptieren, auch in der Gemeinde, auch in diesem Kreis, auch da, auch hier. Was die Umstände, bin ich ein Unglücksvogel, sagt man, oder klappt es bei mir, oder klappt bei mir nichts im Leben, dann bin ich auch nichts. Wer hat das gesagt? Und wenn du auch vielleicht das schlecht vergleichen kannst, ich kann mir vorstellen, dass viele Kinder, die kennen nicht das mit dem Vaterherz vereinbaren, mit ihrem Vater leiblichen oder ihrer Mutter. Es gibt auch Menschen, die sehr viel Leid erlebt haben in der Familie, gerade von Eltern. Ich kenne einen Jungen in Kirgisistan, kam zu uns, der war schon Jugendlicher, aber der konnte die Liebe des Vaters nicht annehmen. Der konnte nicht glauben, dass Gott ihm einfach bedingungslos liebt. Wenn es auch bei ihm nicht klappt, wenn er wieder was falsch macht, dann hat er sich versteckt. Und wir wussten nicht, woran liegt das. Irgendwann hat er mal alles gebeichtet, also alles sich ausgesprochen aus seinem Leben. Wir haben ausgefragt, wie seine Kindheit war. Und dann kam es, dass die Eltern ihm seinem Onkel abgegeben haben. Es gibt so eine Sitte in Kirgisistan, dass ein Kind manchmal aus der Familie wird, dem Bruder gegeben, also der Familie seines Onkels. Er wurde dann von seinem Onkel erzogen. Und der Onkel war ziemlich negativ auf ihn gestimmt. Das war schon so schon verletzend, dass die Eltern ihm abgegeben hatten. Ob zwar diese Sitte da ist. Und das hat ihm so unruhig, unsicher gemacht als kleines Kind. Er hat lange genässt im Bett. Und als er schon 5 Jahre war, passiert das immer wieder noch. Und da war der Mann so wütend, der Onkel, der hat ihn auf den kalten Frost, manchmal bis minus 20 war das da draußen, rausgestellt, nachts oder morgens, wenn es nass war, in seinem Bett, dann hat er ihn auf die Kälte gestellt. Und der stand da und gezittert, hatte schreckliche Angst für diesen Onkel. Und das hat ihm noch schlimmer, gewirkt. Das hat ihm noch unsicher gemacht. Und aus diesem Hintergrund, er wurde dann erwachsen, ist von zu Hause weg, aber aus diesem Hintergrund kam er und er hatte nie eine Liebe des Vaters oder der Mutter gesehen. Und er konnte mit der Liebe Gottes erstmal nichts anfangen. Aber als er sein Herz geöffnet hat, das kam langsam. das wurde ein, da wurde ein strahlender Mensch aus diesem Junge. Das ist so mit unseren Eltern oft, wir dürfen das nicht zum Maßstab machen, weil das ist ein gutes, anschauliches Bild. Aber vielleicht ist das so bei dir, dass, wie es zum Beispiel bei mir in meiner Kindheit, ich hatte immer einen Traum, ein Auto zu haben, dass man selber fährt, so mit Pedalen fährt und lenken kann und so, und man fährt mit so einem kleinen Kinderauto oder das ist so ein Spielauto. Und das war immer mein Traum, aber der Traum war nie erfüllt worden, weil wir lebten sehr arm damals und das war unrealistisch. Aber trotzdem, das war so ein kleines Bild auf das wirkliche Auto. Aber trotzdem, als ich erst erwachsen bin, ich fahre sehr gut und sehr gerne das ein großes Auto. Und obzwar ich dieses kleine nicht hatte. Und so sind auch die Eltern. Das ist ein kleines Beispiel für das wirkliche Vaterherz Gottes, für die wirkliche Wahrheit. Und wenn das vielleicht nicht unbedingt geklappt hat, auf dieser menschlichen Ebene, so kannst du dein Herz öffnen und wirklich die Liebe des Vaters in dir reinfließen lassen. Der Heilige Geist will uns mit dieser Liebe einfach überfluten. Er sagt, er ist ausgegossen, so wie Wasser ausgegossen wird. Das wird nicht so getropft oder so, der wird ausgegossen. Das ist Gottes Wunsch für uns. Wenn wir jetzt beten werden, dass wir uns öffnen einfach. Ich weiß nicht, vielleicht ist da so ein Stück verklemmtes Herz, so ein Stück Eis in dir, so ganz verklemmt, bis einen bestimmten Grad, aber weiter nicht. Wenn du dich öffnest, diese Liebe, die wird alle Wunden heilen. Du kannst mit Menschen begegnen, die dich sehr, sehr verletzt haben, weil du ihnen schon vergeben hast. Diese Liebe, die bedeckt alles. Die glaubt alles. Du wärst dreimal, mir sagten sie, du bist so naiv. Du glaubst immer wieder. Ich sage, die Liebe glaubt alles. Ich bin verurteilt, einfach immer wieder zu glauben. Aber das ist heilsam für uns, weil du nie enttäuscht werden kannst. Das ist freies Denken. Also wenn wir Sklavendenken haben, dann muss ich. Aber wenn ich frei bin, diese Liebe macht uns frei. Die Liebe ist aber auch die Erfüllung des ganzen Gesetzes. Und so will ich euch ermutigen, wenn wir jetzt beten werden, dass ihr wie die Kinder euer Herzen öffnet, wie das Kind. Vielleicht hast du diese Portion der Liebe noch nie bekommen. Vielleicht wurde dir von Anfang an gesagt, du musst und du darfst nicht. So wurde ich erzogen. Und wenn du das tust, dann kommst du nicht im Himmel. Und wenn du das nicht tust, dann kommst du auch nicht im Himmel. Deswegen war es mir so schwer zu glauben, dass Gott wirklich ohne Bedingung mich annimmt. Ich würde euch ermutigen, einander zu dienen. Wir sind ein Leib Christi. Wir können jetzt zusammen uns stellen in Gruppen, vielleicht 2-, 3-, 4er Gruppen und einfach füreinander beten, uns einander öffnen und einander segnen. Ihr könnt euch nicht die Hände nehmen oder die Hände auflegen, so wie es gerade in euch Bedürfnis ist. Ja? Ich weiß das, in unserer Gemeinde, wir haben so gebetet und dann saß ein Mädel so, dann ging meine Frau vorbei und hat ihr nur die Hand so auf die Schulter gelegt und ging weiter. Die ist voll zusammengebrochen, weil diese Berührung, die war so unwahrscheinlich wichtig für sie. Und ich weiß, wie wichtig das für mich war, als ein geistlicher Vater mir die Hand auf den Schulter legte. Und das war so ein Balsam, ja, für mein junges Herz. Damals war ich sehr jung im Glauben. So können wir uns an die Hände auf den Schultern legen oder in Kreisen und Stellen und einander dienen, indem, dass wir einander segnen für diese Liebe des Vaters. Dass wir einander zusprechen, einfach auch Zusagen machen. Und wenn Gott euch eine Offenbarung gibt oder ein prophetisches Wort in dieser Zeit, ihr könnt einander das sagen als Ermutigung, weil die Prophetie ist dafür da, um aufzubauen, zu ermutigen und zu ertrösten. Und wir können den Heiligen Geist bitten, dass er uns für den Nachbar was offenbart. Vielleicht soll ich ihm was sagen. Wir haben oft erlebt im Gebetskreis, und da sagt jemand, hey, ist das, Gott will das und das in dir heilen. Und der Mensch ist voll überrascht, dass Gott über seine ganze geheime Dinge weiß. Dass Gott sich kümmert darüber. Ich denke, wir nehmen uns jetzt noch Zeit, dass wir einander dienen. Also das Praktische soll mehr im Vordergrund kommen, dass wir auch uns nicht nur hier im Kopf das behalten jetzt, aber dass wir uns einfach öffnen. Ja? Vielleicht möchtest du auch was beichten. Vielleicht möchtest du einfach dein Stück Eis loswerden, wem du nicht vergeben kannst, weil er dich so wirklich so verletzt hat. Und Gott wird dir diese Wunden heilen. Ich weiß nicht, aus welchem Hintergrund wir kommen, aber lass uns jetzt einfach Zeit nehmen, füreinander zu beten und einander ermutigen. Ich würde euch bitten, dass wir alle aufstehen. Und geht einfach aufeinander zu.